Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Fleischersatzprodukte. Davon gibt es immer mehr im Supermarktregal. An der Universität Gießen wurden die jetzt mal genauer unter die Lupe genommen.
Wir hatten beispielsweise Hackfleisch, Nuggets, Fischstäbchen auf pflanzlicher Basis, Burger, Filetstreifen. Was hatten wir noch? Cevapcici war mit dabei. Aufschnitt, Leberwurst, Streichwurst.
Und wie gesund diese pflanzlichen Fleischimitate sind, das ist heute ein Thema der Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen eine Mikroben-Mikrofabrik vor, in der mehrere Bakterienarten in einer Art Symbiose bestimmte Stoffe herstellen sollen, zum Beispiel Antibiotika. Wir beginnen aber mit einem anderen Thema. Deutschland hat insgesamt sein Klimaziel für 2022 erreicht und weniger Treibhausgase ausgestoßen als im Jahr zuvor. Zu verdanken ist das vor allem einem Rückgang bei der Industrie. Nicht erreicht wurden die Klimaziele dagegen im Gebäudesektor, wo das Ziel um 4,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente überschritten wurde. Passend dazu findet heute der Deutsche Bautechniktag statt, eine virtuelle Konferenz unter dem Motto »Heute nachhaltig für morgen bauen«. Mein Kollege Karl Urban hat sich dort umgehört, was die Baubranche für mehr Klimaschutz tun sollte.
Eine neue Wohnsiedlung wird gebaut, energiesparend nach Passivhausstandard, also mit hoher Wärmedämmung. Doch die Lebensqualität ist mäßig. Zu viel Beton und gesichtslose Fassaden, zwischen denen sich im Sommer die Hitze staut. Egal ob Köln, Berlin oder Heidelberg, solche Viertel gibt es überall.
Das Problem am Massivbau ist aber leider, dass wir beispielsweise beim Beton die prozessbedingten CO2-Emissionen haben. Also die werden wir auch nicht los und das bedeutet, es wird nie ein klimaneutraler Baustoff sein.
Sebastian Lederer fordert seit Jahren für die Vereinigung Architects for Future mehr Klimaschutz in der Bauwirtschaft. Das sind einfache Maßnahmen, weniger Bestandsbauten abreißen, im Neubau mehr nachwachsende und recycelbare Baustoffe verwenden. Lederer ist mittlerweile nicht mehr allein. Auf dem Deutschen Bautechniktag fordern viele aus der Branche, dass sich etwas ändern muss.
Ich muss zugeben, in meinem Berufsleben war das Kriterium, eine effiziente Verwendung von Beton zu nehmen, niemals irgendein Kriterium. Da sehe ich sozusagen eine riesige Diskrepanz zwischen eigentlich dem, was die Branche tun müsste und dem, was getan wird.
Christian Glock hat 18 Jahre beim Baukonzern Bilfinger gearbeitet, bevor er vor 5 Jahren in die Wissenschaft wechselte, als Professor für Massivbau an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern. Er verfasste kürzlich mit mehreren Kollegen eine Streitschrift. Der Immobilien- und Bauwirtschaft fehle es an Visionen, Verantwortung und Zielen für eine lebenswerte Stadt. Christian Glock fordert nicht etwa mehr Forschung, sondern eine Rückbesinnung auf die frühere Baupraxis.
Wir haben ja gar keine Zeit für 10 Jahre Grundlagenforschung, da sind wir ja schon fast durch. Also jetzt mal überspitzt gesagt, lass uns gucken, was wir in der Nachkriegszeit gemacht haben und lass uns das wiederholen.
In den 1950er Jahren war das Material knapp. Entsprechend wurde bestehender Bauschutt wiederverwertet und sparsam mit dem Zement umgegangen. Jetzt aber tut die Baubranche das Gegenteil. Sie klotzt, statt zu kleckern. Dabei liegen klimafreundliche und ressourcenschonende Methoden längst auf dem Tisch. Verbaute Betonteile könnten viel dünner sein. CO2-ärmere Rezepturen für Zement sind längst auf dem Markt. Eine breite Palette nachwachsender Rohstoffe ist verfügbar. All das müsste nun die Nische verlassen, doch weiter werden solide Altbauten einfach abgerissen, im Neubau dicke Geschossdecken betoniert und nur 7% aller Baustoffe recycelt.
Wir haben jetzt einen großen Artikel geschrieben und haben auch mal überlegt, was müsste in der Anreizstruktur anders werden und haben zum Beispiel mal evaluiert, würde ein CO2-Preis, der jetzt weiter steigt, helfen? Da war leider die traurige Erkenntnis, weil der Bau vergleichsweise unsensibel ist gegenüber Mobilität. Also der CO2-Preis müsste schon über 500 Euro die Tonne gehen, damit er die Wahl des Deckensystems wirtschaftlich beeinflusst.
Demnach kann der Markt die Bauwirtschaft trotz aller Bekenntnisse kaum zur Klimaneutralität zwingen. Viele der Experten auf der Tagung fordern deshalb mehr politische Vorgaben für den Erhalt von Bestandsbauten oder für ein CO2-Budget beim Neubau in den Innenstädten, das auch die immensen Emissionen der Zementherstellung berücksichtigt. Ohne stärkere Regeln, das glaubt auch Sebastian Lederer von den Architects for Future, wird es nicht gehen.
Wir müssen aber auch parallel dazu schauen, was kostet uns es denn nicht zu tun. Wenn wir jetzt sagen, wir haben keine Schwammstadt, wir haben keine begrünten Flächen, wir haben weiterhin die Flächenversiegelung mit den Autos etc., dann sehen wir ja, was passiert, wenn wir ein Starkregenereignis haben und was dann für Existenzen auf dem Spiel stehen.
Ein Beitrag von Karl Urban. Veggie-Burger, Sojaschnitzel oder Wurst aus Erbsenprotein. Im Supermarkt liegen immer mehr Fleischersatzprodukte in den Regalen. Im Vergleich zu 2019 hat sich die Produktion um mehr als 60% erhöht, so das Statistische Bundesamt in einer Mitteilung vom vergangenen Mai. Wie gesund diese Nahrungsmittel sind, wie viel Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder Fett sie enthalten. Dazu wurden zuletzt mehrere Untersuchungen durchgeführt und diskutiert wurden die Daten jetzt auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bonn. Volker Mrasek war für uns dort und hat mit zwei Forscherinnen über die Fleischalternativen gesprochen.
Es wird immer größer, das Angebot von fleischlosen Produkten im Supermarkt, die doch wie Fleisch rüberkommen sollen. Mehr als 280 dieser Lebensmittel auf Pflanzenbasis hat sich Kemja Maria Metz im vergangenen Jahr näher angesehen in einer Untersuchung an der Universität Gießen.
Wir hatten beispielsweise Hackfleisch, Nuggets, Fischstäbchen auf pflanzlicher Basis, Burger, Filetstreifen, was hatten wir noch? Cevapcici war mit dabei, Aufschnitt, Leberwurst, Streichwurst.
Was steckt in diesen vegetarischen Imitaten so alles drin? Die Ernährungswissenschaftlerin studierte die Zutatenlisten und verglich sie mit denen von fleischhaltigen Produkten. Dabei ging es ihr vor allem um Aroma und Farbstoffe, um Geschmacksverstärker, Verdickungs- und Geliermittel und um sonstige Füllstoffe. Zusätze, die man nicht unbedingt als natürlich ansehen würde. Es stellte sich heraus, fast 90% der Fleischimitate enthalten solche Substanzen, aber nur gut die Hälfte der Produkte, die aus Fleisch bestehen.
Der Anteil an Aroma war 70% bei den pflanzlichen Fleischalternativen. Im Vergleich dazu hatten die fleischhaltigen Produkte 8% Aroma. 8% der Produkte darin war Aroma enthalten. Geschmacksverstärker waren zu 21% in pflanzlichen Fleischalternativen enthalten und zu 5% in fleischhaltigen Produkten.
Stark auch der Unterschied bei kosmetischen Zusatzstoffen, wie Kemja Maria Metz sie nennt. Dazu zählt die Ernährungswissenschaftlerin unter anderem Verdickungs- und Geliermittel. Nach der Auswertung stecken sie nur in jedem 20. Produkt auf Fleischbasis, aber in rund 2 von 3 der pflanzlichen Imitate. Metz sieht diese Lebensmittel nun kritischer.
Man kann aus der Studie auf jeden Fall ableiten, dass sie hoch verarbeitet sind und dass sie dementsprechend möglicherweise gesundheitlich schädliche Effekte haben.
Eine Befürchtung, die daher rührt, dass stark verarbeitete Lebensmittel als ungesund gelten, wenn man sie häufig konsumiert. Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen werden mit ihnen in Verbindung gebracht. Die vegetarischen Produkte enthalten oft Soja, Weizen oder Erbsen anstelle von Fleisch. Ihr Nährstoffprofil gilt eigentlich als günstig. Kemja Maria Metz hat auch das noch einmal überprüft.
Wir haben einen höheren Ballaststoffanteil. Ballaststoffe sind vorteilhaft für unsere Verdauung vor allen Dingen. Wir haben weniger Gesamtfett, auch die gesättigten Fettsäuren sind geringer. Generell haben wir auch einen geringeren Energiegehalt.
Doch auch hier hat sich das Bild eingetrübt. Das staatliche Max-Rubner-Institut in Karlsruhe untersucht seit 2016 Lebensmittel auf dem Markt. In Bonn präsentierte die Ernährungswissenschaftlerin Corinna Greer jetzt Ergebnisse aus dem Bericht für 2021. Fleisch- und Wurstersatzprodukte zeigen demnach einen negativen Trend. Sie sind die einzige untersuchte Lebensmittelgruppe, die über die letzten Jahre kalorien- und fettreicher geworden ist.
Bei der Energie ist es gar nicht so viel, es sind etwa 5%, wo wir höher liegen. Bei den gesättigten Fettsäuren sind wir bei einem Drittel mehr. Das ist schon doch eine ganz große Hausnummer. Gesättigte Fettsäuren sind eben in Beziehung zu setzen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da ist es so, dass eben tendenziell weniger davon gegessen werden sollte.
Kemja Maria Metz würde sich wünschen, dass man die immer beliebteren Fleischimitate genauer als bisher unter die Lupe nimmt.
Wenn man fleischhaltige Produkte durch pflanzliche Fleischalternativen ersetzt, ist einfach der gesundheitliche Effekt, die Auswirkung, die Nettoauswirkung davon noch ungewiss. Es müsste einfach in weiteren Studien untersucht werden.
Wobei es der Ernährungsexpertin am Ende wichtig ist zu sagen,
dass eine pflanzliche Ernährung weiterhin absolut zu unterstützen ist, aufgrund von gesundheitlichen, ethischen und auch ökologischen Aspekten. Es ist ja kein Zwang, dass man auf pflanzliche Fleischalternativen zurückgreifen muss. Wir können uns auch anders vegetarisch, vegan ernähren.
Volker Mrasek über Fleischersatzprodukte. Gegen Corona geimpft und zusätzlich nach einer Covid-Infektion genesen. In so einem Fall sprechen Fachleute von hybrider Immunität. Die schützt offenbar besonders gut. Warum das so ist, wirft aber noch Fragen auf. Eine Studie in Science Translational Medicine, für die mehr als 600 Menschen untersucht wurden, gibt darauf jetzt neue Antworten. Demnach weisen Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und dann geimpft wurden, nicht nur mehr Antikörper auf als solche, die entweder nur infiziert oder nur geimpft waren. Es gibt auch Hinweise auf eine besonders starke zelluläre Immunantwort durch die sogenannten T- und B-Zellen. Was genau dahinter steckt, das habe ich vor der Sendung Christine Falk gefragt, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Mitglied des Corona-ExpertInnenrats der Bundesregierung und nicht an der Studie beteiligt.
Diese Studie zeigt sehr schön, dass diese immunologischen Details, die wichtig sind, damit man eine noch stärkere Antikörper und besser passende Antikörperantwort und auch eine T-Zellantwort bekommt, sehr gut messen kann anhand von verschiedenen Markern, die uns verraten, ob diese T-Zellen und B-Zellen sich weiterentwickeln. Und das hat die Studie gezeigt. Wobei, das ist eben nicht nur so, wenn man zuerst infiziert war und dann geimpft wurde, sondern das würde auch im umgekehrten Fall gelten. Denn was da passiert und was man zeigen kann, ist, dass die B-Zellen sich weiterentwickeln und immer bessere Antikörper produzieren, die besser passen. Und dass dann zusätzlich noch auch eine stärkere und besser angepasste T-Zell-Antwort zu beobachten ist. Das sieht man sowohl den T-Zellen an, die kann man anfärben und sehen, wie die aussehen, als auch an ihrer Funktion festmachen, zum Beispiel indem sie Zytokine wie Gamma-Interferon freisetzen, sodass man deutlich zeigen kann, dass zusätzliche Immunität entsteht, bei den B-Zellen und Antikörpern, aber auch bei den T-Zellen.
Diese aktuelle Studie, die gibt auch Hinweise auf eine zumindest mögliche besondere Rolle der B-Zellen bei hybrider Immunität, die den Immunschutz an den Schleimhäuten verstärkt. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt, dass man eine Schleimhautimmunität in den Schleimhäuten, also einen Mund-Rachenraum, immer dann bekommt, wenn die B-Zellen quasi einen Anstoß bekommen, sich weiterzuentwickeln, damit sie die richtigen Antikörper produzieren, die sich dort anreichern, dieses berühmte IgA. Und das passiert in der Tat bei der zusätzlichen Immunisierung bei Impfung plus Infektion, weil da sozusagen der richtige Kick gegeben wird, damit die B-Zellen auch zusätzlich zum IgG, das im Blut schwimmt, das IgA produzieren, das sich in den Schleimhäuten dann anreichert.
Wie robust bewerten Sie denn die Ergebnisse dieser Studie? Deckt sich das mit anderen Erkenntnissen aus anderen Untersuchungen zur hybriden Immunität?
Zum einen ist es eine sehr ausgefeilte, detaillierte Analyse der verschiedenen Immunzellen und geht sehr in die Tiefe dieser Mechanismen, die da am Werke sind. Zum anderen deckt sich das sehr gut mit anderen Studien, zum Beispiel auch von meinem Kollegen Reinhold Förster, der sich auch mit der Frage der High- und Low-Responder beschäftigt und auch unseren eigenen Untersuchungen an einer kleinen Kohorte, die eben auch sehr schön zeigt, dass man vor allem, wenn man sich mit Omikron angesteckt hat, zusätzliche Spezifitäten erwirbt, also noch besser die Omikron-Variante erkennen kann, als wenn man nur mit dem Wildtyp-Spike-Protein geimpft war. Das ist ja unsere Grundforderung gewesen, dass das Immunsystem unterscheiden kann, ob da jetzt noch Omikron obendrauf kommt und das tatsächlich auch noch besser erkennen kann.
Jetzt gibt es also Hinweise darauf, dass hybride Immunität besonders gut schützt. Auf der anderen Seite birgt ja jede Corona-Infektion auch akute Gefahren für die Gesundheit und das Risiko von Long- oder Post-Covid. Welches Gesamtbild ergibt das für Sie?
Zum einen kann man sagen, dass eine vorherige Impfung vor einer Infektion das Risiko für Long-Covid auf jeden Fall reduziert. Wie viel ist nicht ganz klar, aber es wird geringer. Und deswegen kann man sozusagen auch nochmal darauf hinweisen, dass die Impfung alleine schon einen sehr guten Schutz bietet und dass man deswegen sich nicht unbedingt anstecken muss und sollte, so darf man das nicht verstehen, sondern es ist eigentlich nur wichtig zu zeigen, dass eben zusätzliche Antikörper und T-Zellen entstehen für den Fall, dass man beides kombiniert, die Impfung und die Infektion, und dass das Immunsystem tatsächlich darauf reagiert. Das soll aber bitte nicht verstanden werden, als ob es sinnvoll wäre, sich anzustecken, denn das ist es nicht. Umgekehrt ist es aber so, wenn man geimpft ist, dann hat man einfach auch ein geringeres Risiko für den Fall, dass man sich ansteckt, weil wir ja keine Maßnahmen mehr haben, dass man dann kein großes Risiko für Long- oder Post-Covid hat, aber die Immunität trotzdem nochmal darauf reagiert und zusätzliche ähnliche Schutzmechanismen bereitstellt, wie eben zusätzliche Antikörper und T-Zellen. Und vielleicht ist das etwas, was man ins Gesamtbild dann mit einbauen kann. Und die Studie zeigt eben auch, dass wenn man erst infiziert war und dann geimpft wurde, auch da nochmal ein Zusatzeffekt messbar ist. Wobei man nicht vergessen darf, dass die Nebenwirkungen nicht null sind, aber sie sind trotzdem sehr, sehr selten, sodass man dann schon auch nochmal argumentieren kann, dass es sinnvoll ist, sich noch impfen zu lassen, wenn man nur angesteckt war und quasi nur genesen war.
Die Immunologin Christine Falk über hybride Immunität bei Corona. Bakterien und andere Mikroorganismen in einem Bioreaktor kultivieren, damit sie gezielt Vitamine, Eiweiße oder medizinische Wirkstoffe produzieren, das wird schon seit vielen Jahren so gemacht. Ein Forschungsteam aus China präsentiert jetzt im Fachmagazin Science Advances einen neuen Ansatz dazu, wie der Output der Mikroben dabei verbessert werden könnte. Die Idee, unterschiedliche Bakterienarten zusammenbringen, damit sie in einer Symbiose gegenseitig ihre Leistung steigern. Wie genau das geht, darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Lucian Haas gesprochen und zuerst gefragt, was an dieser Idee so ungewöhnlich ist.
Im Grunde ist alles außergewöhnlich. Die Bakterienkulturen werden ja normalerweise in Reinform gehalten, also immer nur eine Art zusammen, einfach um schädliche Konkurrenz zu vermeiden. Die Idee, jetzt nach Arten zu suchen, die irgendwie miteinander können und die vielleicht voneinander sogar profitieren, die ist letztendlich sogar, kann man sagen, gewagt. Faszinierend finde ich dabei vor allem eigentlich einen technischen Trick, mit dem die chinesischen Forscher vorgegangen sind, damit das überhaupt funktioniert.
Jetzt hast du Trick gesagt. Was ist das denn für ein Trick? Worin besteht der? Und wie bringen die Forscher damit die Bakterien dazu, zusammenzuarbeiten, zusammenzuwirken?
Die Forscher haben dem Medium, in dem sie die Bakterien kultivieren, einfach dünne Stränge eines elektrisch leitfähigen Kunststoffs zugesetzt. Dieser Kunststoff heißt PFP und der hat die Eigenschaft, sich mit den Zellmembranen der Bakterien zu verbinden. Dadurch bekommen die Bakterien gewissermaßen elektrischen Kontakt, die können Elektronen untereinander austauschen und das fördert schon gewissermaßen die Zusammenarbeit. Und zudem kann PFP Licht einfangen und darüber den Stoffwechsel der Bakterien noch zusätzlich antreiben.
Licht einfangen, das klingt ja nach Photosynthese. Spielt die dabei auch eine Rolle? Also können die Bakterien das, die die Forscher eingesetzt haben?
Ja, genau. Die Forscher nutzen drei verschiedene Bakterienarten. Eine davon heißt, ein bisschen komplizierter Name, Synechocystis. Und die betreibt Photosynthese. Und weil das PFP-Polymer diesem Bakterium zusätzliche Lichtenergie liefern kann, produziert es bei der Photosynthese einfach mehr Zucker als normal. Und dieser Überschuss kommt dann auch den anderen zugute.
Das ist also eine Bakterienart, die da Photosynthese machen kann. Was machen denn die anderen beiden Bakterienarten in diesem Zusammenspiel?
Die zweite Bakterienart heißt Rhodopseudomonas palustris. Und die kann Stickstoff direkt aus der Luft binden und daraus macht sie dann Ammonium. Und die dritte ist Bacillus licheniformis, noch so ein komischer Name. Aber diese Art bildet von Natur her einen Stoff namens Gamma-Polyglutaminsäure. Und um den produzieren zu können, braucht sie eben zum einen Zucker und Ammonium. Also genau das, was die beiden anderen Bakterien ihr liefern. In den Experimenten erzeugte das Bakterium-Trio dann rund doppelt so viel von dieser Polyglutaminsäure wie die Reinkultur von Bacillus licheniformis. Und das ist ein großer Effizienzgewinn.
Wofür braucht man denn diese Gamma-Polyglutaminsäure, die die Bakterien da im Teamwork produzieren?
Polyglutaminsäure, das ist ein Biopolymer. Das wird unter anderem bei Nahrungsmitteln und in Kosmetik so als Feuchthaltemittel eingesetzt. Und bisher wird das hauptsächlich aus fermentierten Sojabohnen gewonnen. Aber solche Polyglutaminsäure aus Bakterienkulturen, das könnte eine interessante neue Quelle dafür sein, zumal die Produktion richtig umweltfreundlich wäre. Denn die Energie dafür, die kommt aus der Sonne mit der Photosynthese und die Rohstoffe sind einfach CO2 und Stickstoff, die stammen einfach aus der Luft.
Könnten denn mit solchen künstlichen Bakteriensymbiosen auch andere Stoffe hergestellt werden?
Vermutlich ja. Die chinesischen Forscher, die haben im Rahmen ihrer Laborstudie zumindest bereits eine andere Unterart von Bacillus licheniformis, das Antibiotikum Baritrazin, produzieren lassen. Und auch da haben sie eine deutliche Steigerung verzeichnet. Und sie glauben, dass sie solche Multibakterienkulturen auch noch weiter anpassen könnten.
Ist denn das Verfahren, was du jetzt skizziert hast, ist das schon reif für eine praktische Anwendung oder ist das erstmal so eher eine Proof of Principle?
Ja, die Forscher sagen selber, nee, so weit sind wir noch nicht. Das ist noch lange nicht so weit. Bisher waren das wirklich nur Grundlagenversuchen in Petrischalen im Labor. Und um das im größeren Maßstab wirklich stabil umzusetzen, da braucht es noch wirklich Zeit und viele Versuche wahrscheinlich.
Christian Haas, über Mikrofabriken von Mikroben. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
Auf der Venus könnte es noch aktive Vulkane geben. Auf Radarbildern der Magellan-Mission von 1991 fanden Astronomen einen Schlot, der sich zwischen zwei Aufnahmen im Abstand von 8 Monaten deutlich verändert hatte. Der Krater war größer geworden und seine Form war unregelmäßiger als zuvor. Außerdem war er auf der späteren Aufnahme bis zum Rand gefüllt, vermutlich mit flüssiger oder erstarrter Lava, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Science. Dass es auf der Venus vulkanische Aktivität gegeben haben muss, gilt als sicher. Ob aber weiterhin Vulkanausbrüche stattfinden, ist noch nicht geklärt. Die Raumsonde Magellan der US-Raumfahrtagentur NASA hatte die Venus in den Jahren 1990 bis 92 umkreist und mit Radar vermessen. Die Auswertung der Bilder dauert bis heute an.
Hohe Mengen eines Süßstoffes hemmen die Immunantwort von Mäusen.
Das haben Forschende am Francis Crick Institute in London gezeigt. Sie fütterten Mäuse über mehrere Wochen mit großen Mengen Sucralose, einem Zuckerersatzstoff, der auch in Lebensmitteln verwendet wird. Anschließend waren bei den Tieren bestimmte Immunzellen weniger aktiv und konnten Bakterien schlechter abwehren als die Immunzellen von Mäusen, die Futter ohne Sucralose bekommen hatten. Auch die Immunreaktion gegen Krebszellen war schwächer. Das berichtet das Team in der Fachzeitschrift Nature. Ob Sucralose einen ähnlichen Effekt auf das menschliche Immunsystem hat, muss erst noch untersucht werden.
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris war eisenverstärkt.
Bei den Arbeiten zum Wiederaufbau nach dem Brand im Jahr 2019 haben ArchäologInnen im Mauerwerk große Eisenklammern gefunden, die benachbarte Steine zusammenhielten. Diese Eisenarmierung wurde vor allem an statisch wichtigen Stellen im oberen Bereich des Kirchenschiffs eingesetzt, wie die Forschenden im Fachmagazin PLOS ONE schreiben. Die Metallklammern sind zwischen 25 Zentimetern und 1 Meter lang. Materialanalysen ergaben, dass sie schon bei der Erbauung von Notre-Dame verwendet wurden und nicht nachträglich eingefügt sind. Zum Bauzeitpunkt der Kathedrale Mitte des 12. Jahrhunderts war diese Technik noch neu. Bei den meisten Kirchenbauten wurde stattdessen Holz zur Verstärkung eingesetzt.
Ein Dragon-Frachter ist mit Nachschub an der internationalen Raumstation angekommen.
Das hat die US-Raumfahrtagentur NASA mitgeteilt. Das unbemannte Transportraumschiff des Unternehmens SpaceX war am Dienstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. An Bord befinden sich Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter sowie wissenschaftliche Experimente. Aktuell befinden sich 7 Astronauten in der Raumstation, die dort gut 400 Kilometer über der Erde leben und arbeiten.
Ein Mamenchisaurus hatte einen rekordverdächtig langen Hals.
Bis zu 15 Metern konnte der Hals dieses Dinosauriers lang werden, wie US-amerikanische Forschende im Journal of Systemic Paleontology schlussfolgern. Der Hals machte ungefähr die Hälfte der gesamten Körperlänge des Tieres aus. Der Schädel war im Verhältnis zum Körper eher klein. Die Wissenschaftler hatten fossile Knochen eines Dinosauriers untersucht, die bereits 1987 in China gefunden worden waren. Da es die einzigen fossilen Überreste der Art sind und nur wenige Knochen erhalten sind, lieferten erst Vergleiche mit vollständigen Skeletten verwandter Arten ein Bild von Größe und Aussehen des Mamenchisaurus. Computertomografische Aufnahmen zeigen außerdem, dass die Halswirbel im Inneren hohl sind, ähnlich wie bei Vögeln. Das macht sie leichter.
Sternzeit, 16. März. Die Staubringe um den James-Webb-Stern. Auf den ersten Blick erinnert dieses Himmelsobjekt an eine Baumscheibe mit Jahresringen. Einen hellen Stern umgeben 17 ringförmige Linien. Das Muster ist so perfekt, dass das James-Webb-Team für eine Schrecksekunde befürchtete, es liege ein technischer Fehler vor. Doch die Optik des neuen Weltraumteleskops ist auch in diesem Fall perfekt. Sie zeigt, dass den Stern Wolf Rayet 140 scharf begrenzte Staubschalen umgeben. Er ist gut 5000 Lichtjahre entfernt und befindet sich im Sternbild Schwan. Dieser Stern hat mehr als 20 Mal so viel Masse wie die Sonne, befindet sich kurz vor Ende seines Daseins und pustet viel Material in seine Umgebung. Er zieht gemeinsam mit einem Partner durch das All. Die beiden umkreisen sich auf einer langgestreckten Bahn. Alle 8 Jahre absolviert das Paar eine Runde. Bei größter Annäherung sind die beiden nur noch etwa so weit voneinander entfernt wie Erde und Sonne. Dann bilden die abströmenden Gasmassen der Sterne Staubteilchen, etwas größere Partikel vor allem aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Normalerweise strömen die Gasmassen ungehindert ins All. Aber wenn beide Sterne wechselseitig das Material regelrecht durchkneten, bilden sich die größeren Teilchen. Auf diese Weise entsteht alle 8 Jahre ein neuer Staubring. Andere Teleskope hatten 2 gezeigt. James Webb hat 17 erfasst. Vermutlich gibt es noch viel mehr dieser Schalen. Wir verdanken dieses Objekt mit seinen Jahresringen aus Staub eines der skurrilsten im Universum einem kosmischen Paartanz.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.